Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich hier gerade in einem Hamburger Hotel und habe einen Gast, der vielleicht einigen noch nicht so viel sagt, aber auf bestem Weg ist, das zu ändern. Antifuchs, hi.
Was geht?
Na, wie geht's dir?
Oh, super fresh hier im kalten Norden.
Ja, aber wir haben immerhin ein Kaminfeuer am Fernseher laufen.
Das stimmt, sehr, sehr romantische Atmosphäre, die wir uns geschaffen haben.
Ja, sehr kuschelig, wie das halt so sein sollte bei einem Podcast. Du bist gerade unterwegs, um dein kommendes Album zu promoten, dein Debütalbum namens Dola.
Genau.
Du warst gestern schon in Berlin, ne?
Genau, also ich bin ja momentan Berliner und dadurch haben wir dort schon ein paar Termine gehabt und wahrnehmen können. Gestern bei Mauli und Steiger gewesen zu Besuch. War ganz witzig.
Ja, schön. Seit wann bist du denn jetzt Berlinerin? Du hast vorher im Pott gewohnt, ne?
Genau, also ich habe 2 Jahre im Pott gelebt und jetzt seit August hat es mich nach Berlin gezogen. Mein Backup-Rapper sitzt dort, das ist ein bisschen leichter für Proben, dann haben wir das Label jetzt dort. Also es ist einfach von der Logistik her alles viel easier.
Ja, und Rook, der Produzent, mit dem du das Album zusammen gemacht hast, sitzt ja auch dort, oder?
Nee, Rook ist im Pott geblieben weiterhin.
Mhm. Ja, meinte ich ja.
Also genau, der ist dem Pott treu
Witten
geblieben.
Wahrscheinlich immer noch.
Im Bochum momentan, er ist ein bisschen abseits, aber er ist dem Pott treu geblieben. Und die Arbeit läuft ja auch bei uns ganz gut auf eine Distanz, wir kennen es ja schon.
Ja. Aber du bist doch dann extra auch mal hingezogen. Also
es hatte sich ergeben, genau. Ich bin Flensburgerin, bin dort aufgewachsen und dann vor 2,5 Jahren bin ich in Pott gegangen, weil Flensburg mir irgendwann zu klein wurde. Und vor allem, also mit Fahrten und sowas hast du ja aus Flensburg aus immer die A7, die vor dir liegt. Das heißt, wenn es nicht gerade Hamburg ist, wo du einen Auftritt oder einen Termin hast, musst du immer diese 2 Stunden mit einplanen.
Ich habe diese A7 schon so häufig verteufelt. Ich habe 4,5 Jahre, 5 Jahre in Göttingen gelebt und die wird halt immer bebaut, so das Gefühl. Und auch irgendwie, wenn mal was stürmt oder so, wenn man ein raues Lüftchen hier ist in Hamburg, dann ist ja direkt alles lahmgelegt, so dann kommt man aus dem Norden nicht mehr raus. Aber naja, also das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mich nicht gefragt, wo du wohl im Norden aufgewachsen bist.
Genau, in Flensburg, ganz oben.
Ja, das ist dann so die Ecke, wo ich nichts damit zu tun habe. Ich komme aus der Nähe von Oldenburg. Okay, aber na gut. Du hast ja auch, hast du dann auch hier im Norden studiert oder hast du das dann woanders gemacht?
Genau, auch in Flensburg, also auch in der Heimatstadt quasi. Ganz gemütlich und bequem, wohlbehütet quasi.
Aber du hast es dann, hast du denn nicht aufgehört zu studieren oder abgebrochen?
Ja, ich habe es nicht mehr weitergeführt. Also ich habe Übersetzen studiert, Technik übersetzen und es wurde mir einfach irgendwann zu langweilig. Ich hätte auch nur noch so die Bachelorarbeit schreiben müssen, habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Dann war mit Studienprüfungsordnung hat sich geändert, ich hätte noch mal ein halbes Jahr hingemusst. Und also auch wenn ich Familie noch dort habe, aber zum Studieren wäre ich nicht mal für ein halbes Jahr hingegangen, auf keinen Fall.
Ich habe meinen Master abgebrochen, so, also auch relativ fix, so nach einem Semester oder so, hatte schon am Bachelor keinen Bock mehr am Ende, so wirklich gar keinen Bock, habe noch einen Master gemacht, so ein bisschen aus Vernunft oder so.
Ja, bei mir war das Studieren dann aus Vernunft nach dem Abi. Mhm. Du wolltest auch nicht irgendwas machen. Und
ja, man hat halt ein Abi gemacht und dann studiert man halt so,
ne? Genau. Und also ich hätte damals meiner Mutter nicht sagen können, Mama, ich werde jetzt Rapper. Sie hat mir, glaube ich, links, rechts eine Backpfeife gegeben und mich wieder zur Vernunft gebracht. Ja. Aber mittlerweile hat sich das doch eingependelt, dass sie das ernster nimmt jetzt als das Studium.
Ja, das ist so eine Sache. Darauf wollte ich nämlich auch ein bisschen hinaus, weil ich meine, ich habe meinen Master jetzt auch abgebrochen und jetzt sitzen wir hier im Hotel und führen Rap-Interviews. So, ne? Das ist dann ja auch erstmal etwas, wenn man dann auch noch irgendwie ein bisschen aus der ländlicheren Gegend kommt, so im Norden, wo alles ein bisschen, ja, da ist halt alles sattelfest. So,
ja. Ne? Du musst halt was auf Papier haben, ne?
Genau,
damit
es
safe ist.
So, wenn du in der Heimat nicht erklären kannst, was du überhaupt für einen Beruf ausübst, so, wie sollst du dann damit Geld verdienen? So?
Ne? Das ist es, ne? Aber mittlerweile more risk, more fun auf jeden Fall bei mir.
Ja, das ist ja auch ein Track bei dir auf dem Album, Aufnahms, Mama, also wo du alles nochmal ein bisschen überspitzer darstellst, aber.
Ja, also ich habe diesen Track tatsächlich so als den deepsten Track des Albums der musste irgendwie noch rauf, ja, um das Soundbild einfach zu komplettieren. Und ich wollte nicht irgendwie so einen Herzschmerz-Track noch raufnehmen. Also ist gar nicht so meins momentan. Fühle ich einfach nicht. Und gerade dieses Thema, was ich eben bei Mama anspreche und auch begründe, das ist mir als Frau halt total oft über den Weg gelaufen. Und ich dachte, das muss Mama irgendwie thematisieren. Und wenn ich schon der ganzen Welt erzählen will, muss ich es eigentlich erstmal Mama erzählen, weil sie muss diese Entscheidung als allererstes nachvollziehen können.
Ja, also um mal hier die Hörer mit einzuweihen, du sagst auf den Track, dass du keine Kinder haben möchtest, weil die Welt quasi ein schlechter Ort dafür.
Es gibt halt immer noch mehr Kinder, die man retten sollte, anstatt einfach welche reinzusetzen, bin ich der Meinung. Also es sind viele Gründe, auch Selbstbestimmung natürlich, der Karriereweg, der einfach gerade momentan passt, zeitlich einfach nicht. So, aber es sind halt gerade diese ganzen äußeren Umstände, die meine Meinung halt da auch irgendwie beeinflussen.
Ja, aber ist das hier dann, in Deutschland ist es dann eher so die gesellschaftliche Lage oder so, dass man, oder wie man generell groß wird? Ich weiß, also ich kann
es
nicht.
Es ist so ein Zusammenspiel. Also ich weiß nicht, so seitdem ich, sag ich mal, reif genug bin und irgendwie alt genug dafür bin, wird meine Mutter ständig von Verwandten irgendwie gefragt, ja, wann kommt denn Nachwuchs und wann Familiengründung, wann geht das los? Und da wird so ein Druck aufgebaut auf Frauen, der halt eben schon, der ja nicht irgendwie böse gemeint ist oder sowas, aber da entsteht schon ein zeitlicher Druck, schon, ich meine, deine biologische Uhr tickt ja auch, dein eigener Druck kommt dann auch noch irgendwann, aber schon in der Gesellschaft, in der Familie wird so ein unterbewusster, netter Druck aufgebaut, endlich mal eine Familie zu gründen und ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zu leben.
Ja, ich kenne das auch so. Also ich kenne halt super viele Leute, die in meinem Alter schon irgendwie anfangen oder Grundstücke gekauft haben oder ein Haus bauen und so. Und für mich ist das so, wow, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und überlege mir, ob ich mir ein Ticket kaufe so für die Bahn. So, ne? Und
Das kenne ich auf jeden Fall. Auch so dieses, ja, ey, ich kann gerade mal die Verantwortung für mich selbst tragen und dann soll ich noch für ein Kind die Verantwortung tragen. Das spielt bei mir auch so eine Rolle. Ich fühle mich, glaube ich, da noch zu jung in meinem Kopf einfach.
Aber es ist dann auch, also der Track ist ja auch so, man hört das Album und dann kommt auf einmal und der ist dann auf einmal, irgendwie hinterlässt er ein böses Gefühl. Also, das ist dann schon eine harte Aussage, die man halt nicht so kennt. Weil ich meine, wir haben jetzt wie viele Jahre Deutschrap hinter uns? So
einige.
Also mittlerweile ein paar Dekaden so. Und die meisten deepen Themen auf Debütalben, sage ich mal, sind ja schon durch.
Aber, das stimmt.
Aber das gab es ja so jetzt noch nicht. Dazu der Fakt, dass du eine Frau bist. So, ne? Also ich will es gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil es
man hätte das Thema nicht so umsetzen können, wie
genau,
ich. Also
genau, deswegen, das ist halt ist was ganz anderes. So, ne? Wenn sich ein Rapper dahinstellt und sagt, ich will keine Kinder, dann so, ja, glaube ich dir.
Du redest ja eh nur über Groupie. Dann mach ich nicht so, ne? Ja. Also, interessant, wie du das sagst. Also daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist so, was noch nie da gewesen. Also das Thema, dass es sich wenige Leute damit beschäftigt haben, deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil mir das halt auch so gefehlt hatte. Aber gerade, wo du sagst, auf dem Album, so, da hat man tatsächlich so noch nicht gehört. Na,
ja, vor allen Dingen,
macht mich stolz.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Rap-Debütalben gibt, auf dem ein Track namens Mama ist. Aber
auf dem man seiner Mama erzählt, dass man keine Kinder möchte, glaube ich eher weniger. Das habe ich mich danach, nachdem ich aus dem Studio tatsächlich auch rauskam und also das erste Mal den aufgenommen habe und dann der Engineer so fragte, ja, wie soll ich den denn abspeichern? Und ich sagte so, Mama. Und er guckte mich an, wow, ist das nicht irgendwie krass, den Track jetzt so zu nennen? Ich sag, also dann das erste Mal so drüber nachgedacht, wie perfide das eigentlich ist. Aber ja, ich fand, das ist also so der perfekte Titelname auch so.
Du hast ja auch mal gesagt, wenn ich es ihr nicht als erstes sage, so, wem dann?
Ja, genau. Also das ist schon wichtig, also mit die wichtigste Person in meinem Leben, meine Eltern und gerade meine Mutter. Die möchte man ja auch irgendwo ja nicht zufriedenstellen. Ich glaube, das sollte man gar nicht in seinem Leben so als Ziel haben, sondern eigentlich eher stolz machen. Und ich will sie damit, dass ich diese Entscheidung treffe und sie auch so erwachsen begründen kann und dass ich nicht eben sage, ey, ich will feiern, Mama, ey, geh mir bloß weg mit Kindern, dass das sie eben stolz machen kann. Ja. Das hoffe ich.
Jetzt haben wir keine 10 Minuten gequatscht und sind schon beim liebsten Track des Albums direkt angekommen. Ich möchte aber trotzdem nochmal über, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, das so sehr zum Thema zu machen, aber ich möchte trotzdem nochmal auf deine, ja, man muss ja schon fast sagen, Rolle als Frau im Rap-Game zu sprechen kommen, weil du es auch immer mal wieder aufblitzen lässt auf dem Album. Also du sagst jetzt zum Beispiel, dass du, warte, ich schaue nochmal genau hin, dass du diese Frau bist, die den Männern jetzt das bringt, woran niemand wirklich glaubt. Meinst du das in Bezug auf Rap-Skills? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Man liest ja, also ich muss wirklich sagen, aus der Szene kommen unglaublich viele Props, gerade von Rappern, also die mich und meine Skills unglaublich respektieren. Aber gerade von Fans, so beschränkteren Rap-Nerds, ja, kommt dann doch leider immer noch, oh, Frauen und Rap, das passt doch gar nicht. Und halt diese steinzeitlichen Kommentare und Feedbacks so. Und,
für eine Frau ganz nett.
Ja, genau, dieser bittere Unterton für eine Frau. Und ich glaube, das versuche ich mit dem ganzen Album eigentlich zu zeigen, dass es eigentlich so scheißegal ist, ob ich jetzt Frau, Mann, ob ich jetzt Brüste habe oder ob ich einen Schwanz hätte, ist scheißegal, ich mache geilen Rap. So. Ja, so und das gab es noch nicht so viel, würde ich mittlerweile sagen, in Deutschrap.
Ja, dieses bloße Skills in den Vordergrund stellen. Also ich meine, du hast es ja auch, das Album ja auch so eingeleitet. Also du hast One Takes hochgeladen bei YouTube. Erst hast du mal modernere, mal ältere Ami-Tracks gecovert. Aber auch Anna vom Freundeskreis. Und dann kam das Intro zu deinem Album als One Take.
Genau.
Und da hat man ja auch dann gesehen, dass sehr stabil gerappt wird und du hast es ja auch immer im Vordergrund, also so sehr subtil hast du es gemacht.
Danke, danke. Das war mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass eben diese Skills da im Vordergrund stehen, nicht irgendwie eine Soundaufmachung oder geile Location. Es war wirklich nur ich, das Mic und die Cam und natürlich mein Rechner, der noch mitlief. Und also so dieses Austoben, nachdem auch die ganze Albumarbeit zu Ende war und einfach mal wieder rumflexen auf irgendwelche Beats, das war richtig entspannend. Also das war richtig so eine Erfüllung nach der Albumarbeit, mal den Kopf auszuschalten, gar nicht so konzipiert irgendwie zu denken, sondern einfach mal wieder Mucke zu machen und eben ja dann zu zeigen, so Leute, guckt, das ist das Rohmaterial, wartet ab, was auf dem Album kommt. So.
Dabei kommt mir das jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, was du so jetzt im Moment in den letzten Monaten und Jahren getrieben hast, das ist ja alles schon gut durchdacht und geplant. Also du hast auch jetzt bestimmt über 2 Jahre an dem Album gearbeitet, oder?
Ja, ungefähr. Also das Album fing schon an tatsächlich zu entstehen zur Zeit der Willkommen im Fuchsbau EP.
Die kam 2015.
Genau.
Und
da
das war so das einzige Release bis jetzt, was draus ist.
Genau. Und da fing es quasi schon an, dass ich eigentlich statt der Willkommen im Fuchsbau-EP natürlich gerne ein Album gehabt hätte, aber nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtigen Partner da waren und wir dann in Eigenregie eben diese EP gemacht haben. Und 1-2 Tracks aus der Zeit sind auf jeden Fall auch auf dem Album jetzt gelandet. Und
wurden die dann nochmal neu aufgenommen oder sind die einfach?
Ja, okay. Genau. Ich hatte halt Skizzen zu Hause schon und dann hab noch mal überarbeitet fürs Album und 1-2 Sachen haben es dann, wie zum Beispiel Ombre, den habe ich also sehr, sehr lange geschrieben, ich glaube 2 Jahre oder so habe ich ihn wirklich geschrieben, Stück für Stück, immer weiter und weil der auch so, der war tatsächlich wirklich Konzepttrack, ich wollte, dass jede Silbe exakt sitzt, also und so, dass man sie auch nicht ein Stück verschieben kann, auch die Melodie wirklich perfekt ist, so wie ich sie haben will.
Ich muss auch sagen, als der anfing, also ich habe den Stream gehört und dann fing das an und ich so, okay, kurz leicht mit der Stirn gerunzelt, weil eigentlich alles, sei es Filme, sei es Songs, also sobald diese spanischen oder südamerikanischen Gefiedel-Samples drin sind, dann bin ich immer schon so, ah, das mag ich einfach nicht. Aber den Track mag ich tatsächlich gern und das sage ich jetzt nicht so dahin, sondern weil meine Freunde wissen, dass wenn sowas anfängt, so, dann bin ich so.
Nice. Aber, geil, ja. Aber dann konnte ich dich ja vom Gegenteil überzeugen.
Ja, tatsächlich.
Nice.
Ja. Aber die Idee ist auch ganz kitzig. Also, fast schon so auftragskillermäßig.
Ja. Ja, ist so ein kleiner Appell an die Männer, sich Gedanken zu machen, bevor es eskaliert.
Ja. Kurz erst denken, dann machen.
Genau. Oder beziehungsweise halte einfach das, was du versprichst. Denn wenn du sagst, ride or die, dann denk, dass da das die auch noch da ist.
Okay. So. Ja, die Eventualitäten einfach mal genau. Im Blick behalten. Ja. Du hast ja auch, also du hast auch immer auch schon härtere Musik gefeiert und gemacht, oder?
Ja.
Hast du dann auch den ganzen Berliner Rap gehört, so um die Nullerjahre?
Ich würde sagen, nicht den ganzen. Es gab definitiv Sachen, die mir damals auch nicht gefallen haben, aber ich habe quer durch die Bank weg alles gehört, was mir gefallen hat. Also da landete definitiv sowas wie Agro drin. Optik habe ich ganz lange ganz krass gefeiert.
Ich habe das letztens schon mal verraten. Ich hatte mit 14, 15 hatte ich so einen Optik-Block. Hab geil. Den selbst zusammengebastelt und der sah so scheiße aus. Und ich habe den dann aber irgendwann mal verschenkt. So ein Kumpel einfach so mit Benutzernamen, Passwort geschenkt. So.
Nice.
Der wurde gelöscht und ist nie wieder aufgetaucht. Ich würde ihn ganz gerne wiedersehen. So.
Vielleicht irgendwann aus den Weiten des Internets.
Ja, ich mache einfach so lange Aufrufe, bis ich ihn wieder habe.
Ist so wie die, was war das, die Space Jam Seite. Die wird ja seitdem sie online gegangen ist, also zu dem Film damals mit Jordan, wurde sie nicht aktualisiert. Ich glaube, die ist von 98 oder 96 oder so.
Oh,
das ist die krasseste Oldschool-Internetseite überhaupt. Also
dann weiß ich auf jeden Fall, was ich gleich
Geheimtipp.
Zu Hause habe. Deine Homepage ist gerade offline, ne?
Wir haben sie mittlerweile wieder so ein bisschen aktualisiert online gestellt.
Echt? Wann das denn?
Müsste eigentlich gerade.
Ich glaube, ich habe es gestern oder so nochmal versucht.
Ach krass. Gut, dass du das sagst. Das sollten wir mal checken.
Also wenn es antifuchs.de ist, dann...
Ja, sollte sie sein. Morgen ist sie bestimmt wieder online.
Worauf ich gerade hinaus wollte, bist du, weil ich selber die Diskussion ein paar Mal hatte, bist du irgendwie mal in so eine Diskussion geraten oder so, wo du dich als Mädel dafür rechtfertigen musstest, dass du Agro hörst oder Frauenarzt oder so?
Ja, ja.
Und wie du das gut finden kannst?
Damit muss man sich, also ich werde auf jeden Fall jetzt mittlerweile mit fast 30 weniger damit konfrontiert, als ich noch so 16, 17 war. Oder dann so mit dem ersten Auto, wenn du dann auch deine Mucke laut pumpen konntest, während du durch die Gegend fährst. Da, wenn du dann auch mal andere Leute mitgenommen hast und dann, ey, warum hörst du denn so eine krasse Mucke? Du bist doch ein Mädchen. Denke ich mir auch, was soll denn hier laufen? So Schlager? So, nee, auf keinen Fall.
Weil ich das immer wieder so mitbekomme, wenn dann irgendwie zum Beispiel Salva, eine Kollegin, die sich auch gerne zu gesellschaftlichen Themen und so weiter äußert und sich auch stark macht als Frau, so gerade in diesem Game. Und dann halt immer wieder Kommentare bekommt oder so, ja, aber was läuft die dann in einem übergroßen Taktus-Shirt oder so, ein Frauen-Shirt?
Oh, das fühle ich absolut, diese Konfrontation damit, weil also ich habe früher, als ich zur Schule ging, auch grundsätzlich nur Baggies in der Schule getragen. Ich war so Prototyp Rapper quasi von damals, also richtig noch so mit XXL-Sachen.
Hätten damals uns wahrscheinlich den Schrank teilen können.
Ja, also so diese Pelle-Pelle-Velour-Anzüge in richtig krassen Farben und sowas und Kani. Ja, das war voll mein Ding und auch in der Schule. Da musst du dich dann eben mit diesen Kommentaren eben auseinandersetzen. Und dann, warum trägt denn das Mädchen so Baggies und sowas? Also man muss da einfach stark bleiben und dazu stehen. Aber ich glaube, es hat jeder Fashion-Victim irgendwie, dass er mit extrovertierten Styles einfach dazu stehen muss. Also wenn du Bock darauf hast, trag es. Es hat mich ja schon immer so aufgeregt, wenn Mädchen sich nicht trauen, T-Shirts zu tragen, nur weil sie in der Männerabteilung hängen.
Ja.
Oh Gott, also bitte lasst euch nichts von der Modeindustrie diktieren. Bitte nicht.
Ja, wenn dein Kleiderschrank dann so früher schon voller Baggies war und ich sag jetzt mal einfach Hip-Hop-Kram, dann frage ich mich gerade, war das denn immer nur Rap bei dir oder auch Hip-Hop wirklich so als Kultur?
Ich würde sagen Hip-Hop als Kultur. Also ich habe auch getanzt. Ich 3-4 Jahre halt Hip-Hop eben, Choreos. Ja. Also ich habe nicht gebreakt. Ich habe es versucht, aber ich war nicht so gut darin.
Genauso wie ich irgendwann mal versucht habe zu taggen und so weiter.
So. Ja, taggen, also ich hätte da so Bock drauf, aber ich bin so ein Schisser. Und nee, ich glaube, ich wäre keine Bereicherung für die Graffiti-Szene.
Nach ein paar Bier geht das schon, aber, ja. Also, aber kein, einfach.
Also meine Tags werden auch immer so.
Nicht nice genug gewesen.
Ja, genau, nicht schön, aber einzigartig dafür. Ja.
Aber die Drips auf den Sneakern sahen trotzdem ganz cool aus. So. Also das muss man schon dazu sagen. Siehst du das denn noch so als notwendig an? Also so die komplette Kultur so zu verkörpern oder es zumindest zu versuchen oder alles nachzuvollziehen oder.
Ich finde es wichtig. Ich finde es total wichtig, auch dieses, ich fühle mich ja, ich habe darüber letztens mit Visa total witzig im Radio gequatscht, dass wir ja irgendwie so eine Mittelgeneration sind. Wir sind nicht oldschool. So, da gibt es einfach zu viele, die vor uns waren. Und wir sind aber auch nicht diese New-School-Generation. Ja. Und wir sind irgendwo in der Mitte. Und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Generation gelandet, die halt die alte Schule total appreciated, aber sich von der neuen voll inspirieren lässt. Und da sehe ich mich auch auf jeden Fall drin. So.
Ja, du bist ja 89 geboren.
Genau.
Ich bin 91 geboren, also ich kann es auch noch so nachvollziehen. Ich hatte so das Gefühl, früher immer alles nachhören zu müssen und mich über alles schlau machen zu müssen. Und
ja.
Wenn da mal bei Mixery oder so irgendwie was über Breakdance kam, dann habe ich mir so reingezogen, war übelst interessiert, so, aber ich bin jetzt trotzdem nicht in die nächste Breakdance-Schule gerannt, so, was auch einfach nicht möglich war, so bei mir.
Ja.
Aber ja, aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, der, ich verteufel halt null neue Sachen, ich feiere das alles und habe auch, man muss den alten Herren auch nicht immer alles durchgehen lassen. So.
Ja, das stimmt. Also die dürfen sich natürlich auch nicht sozusagen auf ihren Lorbeeren ausruhen.
Ja.
Aber ich finde, man sollte schon ja, den Respekt zollen.
Voll.
Und gerade dieses Each One, Teach One, was eben so auch dieser Hip-Hop-Gedanke eben ist, denke ich, das müsste die neue Generation nochmal so ein bisschen verinnerlichen. Mhm. Das heißt nicht, dass jetzt so die weil die kommen ja manchmal zu ignorant vor einfach, so dass ja, die sagen, wir dran, so haltet die Fresse, ihr alten Säcke, so ey, kommt bitte. Ohne die gäbe es euch heute nicht. Ist ja einfach so. Und das sollten einige mal verinnerlichen, genauso wie einige der alten Schule vielleicht mal so ein bisschen die Scheuklappen aufmachen sollten und einfach die, ja, die Vibes fühlen. Weil es geht weniger mittlerweile um dieses, also gerade in Rap, um Skills und Technik, sondern mehr um die Vibes. Und ich glaube, da kann sich die alte Schule auf jeden Fall noch was abschneiden.
Ja, das glaube ich auch. Du hast ja jemanden von der alten Schule geangelt.
So kann man sagen, ja.
Ja, für dein neues Album. Oder er hätte ja vorher einen ausgewischt. Er wollte dir einen Beat klauen, habe ich gehört. Lackmann.
Genau. Das war irgendwie doofer Zufall. Also ich gleichzeitig wie er wollte ich einen Beat picken und er hatte da auch schon was drauf, ich glaube für sein vorletztes oder letztes Album und ich hatte den Beat auch ganz gerne gehabt von Rook, aber ich dachte mir so, okay, jetzt so Stunk machen könnte ich
mit
so, aber am Ende des Tages ist es doch viel geiler, wenn ich ihm jetzt sage, okay, nimm den Beat, aber ich krieg ein Feature so und ja, jetzt hat er es zum Album quasi eingelöst.
Das war auf jeden Fall auch also recht erfrischend, finde ich, also
nice,
wie ihr es gemacht habt. Also ihr habt es ja so fabelmäßig aufgezogen, so der alte Hase und der junge Fuchs.
Genau.
Und er erklärt dir so ein bisschen, wie das so funktionieren hat.
Eben so quasi ja der alte Hase, bei dem sich der junge Fuchs seine Tipps abholt. Sehr, sehr nice geworden. Passt auch wie die Faust aufs Auge einfach zu Lackmann.
Ja, also, das muss man auch sagen. Aber er und Rook kennen sich natürlich auch einen Tag länger.
Ja.
Und dann
über Rook habe ich ihn ja auch kennengelernt.
Mhm.
Also er war schuld daran.
Wie hast du Rook denn überhaupt kennengelernt?
Der hat mich damals, als ich bei diesem kleinen YouTube-Video-Battle mitgemacht habe.
Das kannte ich tatsächlich gar nicht. Das Battle-Rap-Turnier.
Genau, BRT kurz. Also es war auch super, super klein. Ich wollte einfach nur ein bisschen flexen, hab die Frist fürs VBT verpasst und wollte einfach nur ein bisschen mich austoben. Hab da dann mitgemacht und oh Gott, wo kam ich denn irgendwann an? Achtel oder sowas. Also ich bin relativ weit gekommen. Und in der Zeit hatte er mich angeschrieben. Wir kamen halt ins Gespräch. Und für eine Runde schickte er mir dann ein Beat, auf dem ich was machen durfte. Und dann so nach und nach wurde dann die Arbeit, die Zusammenarbeit immer mehr. Ich habe immer mehr Beats picken dürfen. Und mittlerweile, also achte ich wirklich explizit darauf, das Album Produktion, also möchte ich gar nicht zuerst andere Beats hören. Also das entwickle ich mit ihm so diesen Sound, diesen roten Faden. Und gerade auf meinem, also auf dem Debütalbum, habe ich ja sehr, sehr schizophren gepickt. Also man komplett muss sich auf harte Sounds einstellen, aber auch so auf ein bisschen modernere, aber auch so poppige Sounds wird es geben. Und gerade bei Rook finde ich, diese Diversität hat trotzdem noch irgendwo einen roten Faden in seinen Beats. Und das macht mein Künstler ich super glücklich.
Man muss dazu sagen, dass du hast auf dem Album, ich glaube, 17 Tracks und es ist wirklich sehr, sehr viele verschiedene Stilrichtungen durch, aber es behält einen roten Faden. Ich würde fast sagen, dass das Technische so der rote Faden ist, so, weil es wirklich vom ersten Track bis zum letzten wird einfach durchgeflext, so, obwohl es auch mal ruhigere Töne und so weiter gibt. Du hast gerade schon, also es sind ja auch viele poppige Hooks drauf und auch wirkliche, so Ohrwurm-Hooks und wo man jetzt, ohne direkt auf den Text zu achten, denken würde, okay, das könnte jetzt auch so ohne Probleme im Radio laufen.
Nice.
Aber du hast mal gesagt, du bist noch zu asozial für Mainstream und für die große, breite Masse.
Ja, wobei ich sagen muss, der Mittelfinger ist ja auch so ein essentielles Thema bei mir. Ich merke, dass die Leute mittlerweile sich richtig mit dem Mittelfinger anfreunden und der Mainstream ankommt.
Der ist ja auch so mittlerweile fast gesellschaftstauglich so, ne? Ja, ja.
Also das ist, also
so den charmante Mittelfinger.
Genau, den nimmt einem keiner mehr übel auf jeden Fall. Die Menschen kriegen richtig das Grinsen. Und ich glaube, so langsam kommt die Attitüde doch im Mainstream an, aber ich bin halt Anti, ich bin immer gegen den Mainstream, glaube ich.
Ja, Flying Fuck heißt ja auch ein Song, also der fliegende Ficker, der Mittelfinger. Ist vielleicht auch so mit das beste Beispiel von Album, um das zu beschreiben, dass du noch ein bisschen zu assi bist.
Ja, das war auch tatsächlich so, während meiner Album-Schreibphase und während der ganzen Produktionsphase war dieser Track auch für mich sozusagen das Steckenpferd, unter dem das ganze Album lief. Also in meinem Kopf war auch sozusagen der Arbeitstitel Flying Fuck dafür. Also die ganze Zeit so dieses kleine freundliche Fick dich an alle da draußen. Und ja, es hat super viel Spaß gemacht, eben das auf diesem Track so auszuleben.
In deinem Pressetext steht auch, du bist ja bei Wolfpack gerade unter Vertrag bei Debo, der hier auch neben uns chillt. Und im Pressetext steht, dass du dich dafür entschieden hast, oder dich darauf eingelassen hast, vorerst bei keinem Major-Label zu sein. So, ist das dann ein lang erklärtes Ziel? Oder?
Boah, das ist ein Ausblick, würde ich erstmal sagen. Also ich will mir, mir ist es wichtig, erstmal auf jeden Fall selber etwas aufzubauen. Und da auch eine eigene Richtung einzuschlagen. Und ich lasse alles auf mich zukommen. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit niemandem reden werde, aber vorerst werden wir alles aus eigener Kraft stemmen.
Ja, weil, also ich komme auch nur drauf, vielleicht schenke ich dem Satz auch zu viel Beachtung, weil es hört sich halt wieder so nach so einem Plan an. Weißt du, du schraubst 3 Jahre lang mit Rook an deinem Debütalbum. So, und hast schon irgendwie vor 2015 schon Interviews gegeben, wo du dann darüber sprichst, dass du schon ein paar Tracks hast fürs Album und so weiter. Und kommst jetzt quasi als Newcomerin so von aus dem Nichts. Aber ist schon so ein lang konzipiertes Ding dahinter. Du hattest ja auch irgendwie damals schon einen Verlagsdeal bei Independenza.
So. Genau.
Und das sind ja schon alles sehr professionelle Strukturen. So, und da dachte ich, vielleicht steckt da jetzt wirklich so der Durchmarsch.
Es sieht am Ende immer alles so geplant aus, aber es sind, glaube ich, immer so die Zufälle, die sich dann einfach wie so Schicksal fügen.
Wenn du ja bei so einem Major, das ist ja auch, du hast ja auch die Tracks Ich will, aber ich kann noch nicht, der war auf deiner EP drauf, 2015. Da ging es so darum, dass du Bock hast, so in die Szene zu kommen. Und auf einen Rundumschlag, aber das ging einfach noch nicht, weil die Strukturen nicht da waren.
Genau.
Jetzt sind die Strukturen da, aber jetzt willst du nicht.
Jetzt nö. Das war halt so richtig Anti, die aus mir gesprochen hat. So ein bisschen Trotzreaktion.
Warum Trotz?
Ich habe es schon immer geliebt, dass wenn du zum Beispiel sagst, mach bloß nicht das und das, oh, dann muss ich es unbedingt machen, um deine Reaktion zu sehen. Okay. Ich glaube, das ist halt so diese ganze Anti-Attitüde dahinter. Also wenn ich merke, okay, mit meiner Meinung werde ich anecken, dann werde ich es auch gerne tun, so, um eben die Reaktion auszutesten. Und diese ganze Anti-Attitüde ist einfach, glaube ich, auch schon alleine so, also der Mensch ist ja meistens so, wenn du etwas nicht haben kannst, dann willst du es unbedingt. Aber sobald du es hast, denkst du dir, oh, nee, eigentlich doch nicht.
Auch gar nicht so.
Ja, es ist gar nicht so krass so. Und genau sowas war das halt. So eine ähnliche Geschichte war das für mich, dass ich das dann quasi anders an die EP anknüpfen kann mit dem Track und quasi so eine Erklärung abgeben kann, warum denn so lange kein Album kam. War für mich einfach ein guter Weg.
Okay, aber du bist ja auf besten Wege, jetzt auf mehrere Art und Weisen in die Szene zu platzen. Du planst ja auch ein Talkshow-Format so, oder ein Talk-Format.
Genau, so ein kleines Format mit Sense Media. Da wird es so ein bisschen darum gehen, dass ich mir Gäste einlade aus dem musikalischen Bereich und mit denen über Mucke natürlich quatsche. Aber unsere kleine Besonderheit ist, dass wir die in unsere Küche einladen, ein bisschen kochen und dabei meine Lieblingszutat, das Weed, auch noch mit drin haben. Also das wird dann ein Koch-Talk Puff-Format.
Okay, also ich frage mich gerade, was ist denn so das Mittel zum Zweck? Das Kochen oder das Reden?
Es ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, das eine bedingt das andere. So.
Hast du da denn, du hattest schon Gäste, ne?
Genau, wir hatten jetzt die erste Folge abgedreht mit dem guten Haze. Und es war
ein guter Gast
sehr,
dafür,
sehr
auf
funny,
jeden Fall.
Auf jeden Fall. Sehr stabiler Dude.
Hat er denn auch ein paar Skills gehabt am Herd, oder?
Ja, also wir mussten es ein bisschen aus ihm herauslocken, aber dann lief das.
Okay.
Wir konnten auf jeden Fall alle das später Gebackene auch essen.
Okay, das ist gut. Das gibt es gar nicht in Deutschland, oder? Sowas Ähnliches?
Nee, bislang noch nicht. Also Sense Media selber hat, glaube ich, noch so ein richtiges Kochformat, wo so ein richtiger Profi dann Gourmet-Kreationen herstellt. Sonst, ich weiß nicht, ich kenne natürlich die Hotbox von Marvin Game.
Ja,
aber ich glaube, so mit Weed und Kochen gab es, glaube ich, noch nicht.
Ich habe nämlich schon mal, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht letztens, weil, also, keine Ahnung, wie nah oder fern die Legalisierung jetzt gerade ist, aber sie ist ja auf jeden Fall in den letzten Jahren immer wieder Thema oder mehr Thema als sonst, habe ich das Gefühl.
Wird aber auch Zeit.
Und irgendwie man hört es ja auch so irgendwie immer im Umfeld, also dass schon ganz viele so quasi auf heißen Kohlen sitzen so und vielleicht irgendwie, oder so, dass so das dahin sagen, so ja, sobald es legalisiert ist, mache ich erstmal direkt einen Coffeeshop auf oder so. Ja, also da musst du ja schon eigentlich im Vorfeld darauf gewappnet sein.
Also ich sag mal so, jeder Ticker hat dann die besten Möglichkeiten, aus seiner Profession ein legales Handwerk zu machen.
Im besten Fall hat er schon irgendwie seit einem Jahr oder so einen Kaffeeladen am
Laufen, genau.
Und ändert dann nur noch so das Schaufenster,
genau,
so am Tag. Ja, aber so gerade in den Medien, Habe ich gerade überlegt, es gibt nicht viele Formate in Deutschland, die irgendwie mit Gras oder generell so zu tun haben.
Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich noch an der, eben an dem schwierigen Gesetz.
Müsst ihr da irgendwie aufpassen, sind natürlich alles.
Alles natürlich nur Fake-Weed, alles, ja. Das, nichts ist echt, die Joints, alles mit Tabak gedreht.
Gut, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Eigentlich bin ich durch, aber ich gucke hier gerade nochmal auf meinen Laptop und ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast. So, ich habe hier im Hintergrund eine Wikipedia-Seite offen. Ups, Achtung. Und da siehst du eine Stola. Mhm. Es gibt ja irgendwie zwei verschiedene Arten und Weisen von Stola. Mhm. Wie ist denn überhaupt der Plural? Stolas?
Stola, Stolen.
Stoli.
Stoli.
Aber ich gehe davon aus, dass du dich nicht auf die kirchliche Stola beziehst, sondern auf so eine Art
pelzige
Nerz.
Genau. Gibt es ja auch leider aus Füchsen. Mhm. Aber bei mir läuft das Ganze eher unter dem Motto Fake Fur, Real Rap. Mhm. Und es fängt schon so, finde ich, das ganze Album ganz gut ein.
Ja. Ja.
Also als Namen, als
so
Motto.
Also Real Rap auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ja, Fake Fur. Ich bin gegen Pelz, auf jeden Fall. Ich bin nicht gegen Füchse. Der Name soll nicht bedeuten, ich bin gegen Füchse. Aber Pelz, echten Pelz bin ich schon gegen. Also ich bin ja meiner Herkunft, bin in Kasachstan geboren. Mhm. Meine Mutter hat auch in Sibirien gelebt. Also da waren Pelze nötig. Da kann ich das absolut nachvollziehen. Aber mittlerweile gibt es so gute Fake-Sachen, die dich warm halten.
Ist das nicht mehr nötig?
Nein, da ist keine sibirische Kälte auf jeden Fall.
Nur so zwischenmenschlich vielleicht.
Ja, kommt drauf an. Man sagt ja immer, die Menschen im Norden sind so kalt. Aber jetzt, trocken. Seitdem ich so ein bisschen unterwegs bin, ist es wirklich die Trockenheit, die das macht. Ne? Mhm. Also die sind super herzlich, aber die können es nur nicht so sagen.
Nee, Ich habe dann auch, ja, als ich ein paar Jährchen dann in Göttingen gewohnt habe, das ja auch noch Niedersachsen ist, aber es ist Mittelpunkt Deutschlands so ungefähr, so was mittendrin. Es hat in meinen Augen nichts mehr mit dem Norden so zu tun. Aber wenn ich dann zu Hause irgendwie mal beim Zahnarzt oder sowas war und dann ich habe dann halt ein paar Jahre dann nicht mehr gewohnt und hatte das schon so raus, weil alle Leute wünschen sich einen schönen Tag und so in Göttingen, so wenn man irgendwie abhaut und sowas. Und dann komme ich nach Hause und sage so, jo, danke, schönen Tag noch und dann, jo.
Jo, moin.
Jo, einfach alles. Universalbegrüßung, Verabschiedung, geil. Schönen Tag wünschen, jo. Okay, cool. Also nice. Wenn man das nicht kennt, dann, naja.
Dann ist man da schon verdutzt, ne?
Richtig. Gut. Im Grunde bleibt uns ja nur zu sagen, dass Stola am 30. kommt.
Genau, 30.03. wird Stola alles niederbrennen.
wollen wir es hoffen? Meine bescheidene Meinung ist auf jeden Fall, dass es Stand jetzt wirklich eins der besten Alben ist, die ich dieses Jahr gehört habe.
Dankeschön. Oh, ich werde
also
ganz rot.
Ich möchte, also ohne dahin gesagt, aber
Dankeschön.
Ist wirklich ein sehr gutes Album. Deswegen hört doch bitte rein. Es ist sehr, sehr gut.
Danke, danke. So ein toller Support. Leute, gönnt euch.
Ja, Mann. Gut, hat mich gefreut, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Gerne. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. So.
Ich hoffe doch.
Danke, haut rein. Ciao.
Peace, y'all. Backspin.